Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Wir starten, Chrissy hat es eben schon gesagt, in unsere dreiwöchige Zeit Gebet und Fasten. Und manche von euch, die schon länger bei uns in der Gemeinde sind, die haben das vielleicht so drin, okay, ne, September, nach den Schulsommerferien, da ist wieder Gebetszeit, Januar ja auch, und sind irgendwie schon bereit. Aber ich glaube, viele sitzen hier und sind so, oh ja, die Gebetswochen sind, stimmt. Was wollten wir da nochmal machen? Und der, ja, Einschulung steht ja an und die Kinder sind wieder in der Schule und alles muss ich erstmal wieder neu sortieren nach den Ferien. Und vielleicht merkst du, diese Gebetswochen kommen jetzt eigentlich eher so ein bisschen überraschend. Du bist nicht vorbereitet, du weißt noch nicht so richtig, wie du hier einsteigen möchtest. Hast dir noch nicht überlegt, zu welchen Gebetsabenden möchte ich eigentlich gehen? Was möchte ich eigentlich in diesen drei Wochen mal anders machen, als ich sonst so das ganze Jahr mache? Gut, dass wir eine erste Predigt haben zum Reinsteigen und heute Lobpreisabend als Auftakt. Herzliche Einladung nochmal. Vielleicht können wir gemeinsam uns ein bisschen einstimmen, ein bisschen vorbereiten auf das, was in den nächsten drei Wochen auf uns wartet. Seit letzter Woche schauen wir uns die Psalmen an, deswegen hängen hier so schöne Bilder von Musikern, denn die Psalmen sind gesungene Gebete gewesen, die dann aufgeschrieben worden sind. Der Text singt leider nicht, das müssten wir schon wieder selbst übernehmen. Das sind also Gebete, die auch poetisch verfasst worden sind, wo sich jemand nochmal Gedanken gemacht hat, wie ich das ausdrücken will. Das war jetzt nicht so ein, ich bin morgens aufgestanden und habe irgendwie kurz Gott Hallo gesagt und dann habe ich das so genauso aufgeschrieben, sondern etwas, wo sich jemand was gedacht hat. Und in dieser Psalmreihe geht es heute um Psalm 63. Vielleicht denkst du jetzt, warte mal, auf meinem Lesezeichen war doch heute nur Psalm, wo sind wir gerade, 17, 18, 19? Dran. Auf jeden Fall sind wir noch nicht bei Psalm 63. Kein Problem, ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr dürft weiter dem Ablauf folgen. Aber wir steigen heute in Psalm 63 ein. Und der lautet so. Ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager und über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zu Hilfe geworden. Und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Der Anteil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Ich finde diesen Psalm erstaunlich ausdrucksstark. Sogar für die Psalmen besonders ausdrucksstark. Dass das Schmachten des Fleisches und der Durst und Gottes Gnade, die besser als Leben ist. Ich finde, es gibt so Psalmen, die sind eher wie so ein Bahnhof. Das ist so relativ einfach. Der Psalm nimmt einen mit rein, der Zug steht parat, die Tür steht offen. Ich kann da reinsteigen und mich drauf einlassen, was dieser Psalm so will, wo der mich hinführt gedanklich. Es ist, der Zug steht im Bahnhof. Der Psalm ist mir relativ zugänglich, einfach zugänglich. Und dann gibt es so Psalmen wie die hier. Das fühlt sich eher so an wie so ein Zug, der so im Volltempo unterwegs ist und man ist so, okay, da springe ich jetzt emotional drauf. Ich kriege das irgendwie hin. Gnade besser als Leben, ja, bin ich voll dabei. Oder eben auch nicht. Ich kenne das manchmal vom Lobpreis, vielleicht kennt ihr das auch. Das erste Lied ist direkt irgendwie so ein, so einen Ausdruck von Hingabe. Ich gebe Jesus mein Alles. Ich liebe ihn so sehr. Es ist so, es wird schon super romantisch und ich bin voll für Jesus on fire. Man denkt so, ich bin noch vor einer Stunde aufgestanden. Meine Kids hatten eben noch Stress oder was auch immer. Ich bin noch gar nicht richtig hier. Wie soll ich da emotional aufspringen auf diesen Zug? Und dann braucht man vielleicht eher ein Lied, was einen erstmal ausrichtet. Erstmal vormalt, wie ist eigentlich Gott im Bahnhof, wo man starten kann. Also dieser Psalm ist für mich ein fahrender Zug, der strotzt vor dieser Überzeugung, Jesus, Gott ist mein Ein und Alles. Für ihn will ich alles tun, seine Gnade ist besser als Leben. Und damit wir uns aber so ein bisschen besser auf diesen Psalm drauf einlassen können, der eben so schnell hier schon an uns vorbeirast und wir auch emotional mitfühlen können, braucht es manchmal, dass wir uns so ein bisschen ja, angucken, wo kommt der denn her? Finden wir vielleicht einen Bahnhof, an dem wir in den Zug schon früher einsteigen können, damit wir mit auf diese Reise genommen werden können? Und den ersten Hinweis für einen Bahnhof finden wir direkt in Vers 1. Da steht, ein Psalm von David. Genau, haben wir schon mal den ersten Ansatzpunkt. David, für alle, die es nicht wissen, ist ein König gewesen. Er war der zweite König des geeinten Königreichs Juda und Israel damals. Gestartet als einfacher Ziegenhirte, wurde er zum König erklärt. War nicht so ganz einfach. Sein Vorgänger war ja noch König und hatte auch nicht so richtig Lust, diese Rolle aufzugeben. Und David zeichnet aber in seinem Leben neben seiner politischen Rolle aus, dass er eine enge Verbindung zu Gott hat. Schon als Hirte, dann in der Verfolgung, als König, immer wieder wird davon berichtet, wie nah David an Gottes Herz war. Er ist zutiefst gläubig, vertraut Gott in echt gefährlichen Situationen, bleibt dabei nicht ohne Fehler, aber er liebt Gott. Okay, Davids Leben ist so der erste Anhaltspunkt, wo dieser Zug wohl herkommt. Zweiter Hinweis, direkt im Anschluss, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. David ist also in der Wüste. Da fallen mir gleich zwei Bahnhöfe ein, wo man einsteigen könnte. Das erste Mal war er in der Wüste und hat sich versteckt eben vor seinem Vorgänger, der ihn verfolgt hat. Der wollte natürlich nicht, dass er König war. Und ein anderes Mal, viele Jahre später, musste er wieder in die Wüste ziehen, weil er war mittlerweile König geworden, aber sein Sohn hatte sich gegen ihn aufgelehnt. Er wollte ihn stürzen und hat ihn aus der Hauptstadt vertrieben. Und der König, in Vers 12 lesen wir aber, was uns einen weiteren Hinweis gibt, der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. König könnte sich David auch schon zu der Zeit, wo er verfolgt wurde, von seinem Vorgänger genannt haben. Er war immerhin schon irgendwie dazu gesalbt, gekrönt, nur noch nicht durchgesetzt. Es ist aber, glaube ich, wahrscheinlicher, dass es um diese zweite Zeit geht, als sein Sohn Absalom ihn verfolgt hat, ihn aus der Hauptstadt rausgeschmissen hat. Denn danach kommt dieses, wer bei ihm schwört, das ist so dieses Ding von, wer sich zu der richtigen Seite stellt, der darf sich am Ende rühmen. Und die richtige Seite ist natürlich die Seite des Königs und nicht des Prätendenten, also nicht des Angreifers, des Rebellens. Eine klare Absage an Absalom. Okay, König David schreibt diesen Psalm. Er ist in der Wüste, flieht vor seinem eigenen Sohn, der ihn aus der Hauptstadt vertrieben hat. Aber er ist auch schon ein älterer Mann. Er hat schon richtig viel erlebt, war jahrelang König, hat schwere und gute Zeiten durchgemacht, hat Gott in all dem immer wieder erlebt. Und so sehen wir diesen Psalm in dieser Perspektive eines langen Lebens, auf das David auch zurückschauen darf. Da spricht kein 30-Jähriger, der zum ersten Mal irgendwie seine erste Krise erlebt, sondern ein alter Mann, der mal wieder eine Herausforderung erlebt und doch Gott genug kennt, um sich an ihn zu erinnern. Und vielleicht erinnert sich er jetzt in dieser zweiten Wüstenzeit auch an die erste, wie es ihm damals ging und dass Gott ihn damals auch schon versorgt hat. Gott hat ihn immer wieder gerettet und David hat bei ihm alles gefunden, was er will. Und dieser Mann schreibt, Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren, erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager und über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, der Anteil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Vielleicht konntet ihr beim zweiten Mal jetzt schon ein bisschen besser mit diesem Psalm mitgehen, mitfühlen, was David wohl gefühlt hat. Und trotzdem bleibt der echt schnulzig. So dieser erste Teil ist schon echt, der hat es echt in dich. Ein Theologe hat zu diesem Psalm gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen Psalm, der so sehr von dieser Hingabeausdruck geprägt ist, der diesen Psalm übertreffen könnte darin. Das heißt, wir haben es hier wirklich auch mit so einer echt krassen Aussage zu tun. Natürlich ist da das Motiv des Hungerns oder des Durstens. Wahrscheinlich können wir das gar nicht so gut nachvollziehen, weil wir in einem Land und zu einer Zeit leben, wo wir eigentlich nicht wirklich mal hungern oder dürsten müssen. Aber früher war das ja viel alltäglicher. Vielleicht nicht unbedingt für einen König, aber für einen Verfolgten schon. Also Hunger und Durst nach Gott, etwas, was man wirklich unbedingt braucht. Und dann beschreibt dieser erste Satz neben Durst und Hunger auch noch, dass da irgendwie die Seele dürstet und sein Fleisch schmachtet. Also David beschreibt sein Inneres und sein Äußeres, sein ganzer Mensch sucht Gott. Das kommt da auch zum Ausdruck. In Vers 9 beschreibt David dann, dass seine Seele an Gott hängt. Besser übersetzt man eigentlich, dass seine Seele Gott anhängt, also dass sie sich dran hängt. Die Seele hängt sich an Gott dran und im Gegenzug hält Gott David mit seiner rechten Hand. Also sie sind quasi in so einem gegenseitigen Festhalten, fast so eine Art Ringkampf. Und das kennen wir ja auch aus der Bibel. Jakob, viele, viele hundert Jahre später, war auch in einer Gottesbegegnung, hat er mit Gott gerungen und wollte ihn nicht loslassen. Das ist dieses Gefühl von ganz nah bei Gott sein. Ihn packen, er packt mich und ich will nicht loslassen. Und dann kommt diese Aussage, die alles in diesem Psalm in Schatten stellt. Deine Gnade ist besser als Leben. Deine Gnade ist bedeutsamer als Leben, wertvoller als Leben. Was kann schon besser sein als Leben? Normalerweise in der Bibel ist Leben ein Ausdruck von dem, was Gott schenkt. Es ist der Segen Gottes, der auf uns herrscht. Es ist das, was Gott uns als allererstes Geschenk gegeben hat. Das Leben hat er uns gegeben. Und es ist auch das, was Gott dann entzieht, das ewige Leben, als die Menschen sich gegen ihn auflehnen. Leben hat zutiefst etwas damit zu tun, was Gott schenkt, was er gibt. Und auch im Neuen Testament haben wir diese Aussagen. Jesus verspricht uns ein Leben in Fülle. Also Leben ist das Ding. Es ist das Ding, woran man festmacht, Gott meint es gut mit mir. Und dann sagt David, deine Gnade ist noch besser als das Leben. Es ist noch wertvoller. Was also ist das genau, was hier besser als der Segen Gottes, als Leben selbst ist? Gnade finde ich in dem Kontext ein bisschen nicht so gut gelungen, weil Gnade löst zu mir zumindest sofort aus, so dieses, ich habe was verbockt. Und jemand anders ist gnädig, also im Sinne von die Konsequenz oder die Strafe bleibt mir erspart, der drückt nochmal ein Auge zu oder so. Das verbinde ich häufig mit Gnade so als erstes. Aber hier geht es auch um so ein aktives, Gott gibt Gutes, einfach so. Es ist Wohlwollen, es ist Güte, man könnte es auch mit Liebe übersetzen. Das ist das, was Gott will Gutes für dich, das ist das, was hier ausgedrückt wird. Und David sagt, diese dieses Erlebnis, zu wissen, Gott will Gutes für mich, das ist alles, was er will. Das ist besser als Leben. Gottes Wohlwollen, seine Liebe. Und wenn ich diese Aussagen und vor allem diese Aussage lese, merke ich, hey, da kann ich nicht immer mitgehen. Da bin ich nicht sofort, da bin ich dabei. Das kann ich auch so sagen, Gottes Güte ist besser als das Leben. Und auch der Rest des Psalms, jubel ich Gott mein Leben lang zu, verbringe ich mein Leben mit erhobenen Händen vor ihm, schmachtet mein Fleisch nach ihm. Also mein Fleisch schmachtet vielleicht nach Essen oder was weiß ich was, aber ja, ich finde das schwer, bei diesen Sachen so komplett mitzugehen. Und ich glaube, das ist völlig egal, ob wir lange mit Jesus unterwegs sind oder du Gast bist hier, diese Aussagen brauchen diesen Anlaufsweg. Und ich glaube, da, wo wir so einem Glauben, so einer intimen Beziehung zu Gott begegnen, ob das jetzt hier in einem Psalm sei oder auch bei einer Person, die wir kennen, tun sich für uns immer zwei Reaktionswege auf. Wir haben zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist die Distanzierung. Wir können sagen, boah, okay, also es ist vor allem typisch bei so Bibelcharakteren, David, 3000 Jahre her, ne? Was hat das mit mir zu tun? Das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, Gott war da irgendwie noch anders am Werk oder der war ja auch König, da hatte Gott vielleicht mehr Interesse. Und man baut so eine innere Distanz zu den Bibelcharakteren auf, weil man denkt, die haben es in die Bibel geschafft, das waren ja die ganz Besonderen, aber das hat ja jetzt nichts mit mir zu tun. Oder Distanzierung kann auch so ein Aufgeben oder so ein Resignieren sein, so, ey, ich kann das nicht so mitgehen, ich kann da nicht so das mitgreifen, diese Aussagen so voller Überzeugung treffen und ich glaube, ich werde das auch nicht können. Also diese, so eine Intimität zu Jesus, bin jetzt seit 30 Jahren mit ihm unterwegs und irgendwie erlebe ich das nicht so emotional, so intensiv, das glaube ich nichts für mich. Ich bin da nicht so gestrickt. Eine weitere Distanzierung ist Ablehnung. Man sagt, oh, das ist aber auch, ist vielleicht ein bisschen over the top, was David da macht, ne? Ein bisschen fanatisch. Und ja, diesen Schnulz, den brauche ich auch nicht. Das passt irgendwie nicht so richtig. Das ist auch vielleicht eine typische erste Reaktion, wenn du ja, Gott noch gar nicht so richtig kennst, ihn jetzt erst kennenlernst und dann kommt dir so ein Psalm und denkst so, ein bisschen strange, was der da sagt. Aber egal, ob du länger mit Jesus unterwegs bist oder nicht, diese ablehnende Haltung kann uns immer begegnen. Distanzierung von dem, was da steht oder dem, was diese Person erlebt, wäre eine Reaktion. Die andere Reaktion wäre, sich diesem Text versuchen anzunähern, sich faszinieren zu lassen von dem, was David da sagt. Herausfordernd, aber irgendwie doch attraktiv. Also wenn er behaupten kann, das ist besser als Leben, will ich das nicht auch? Will ich das nicht auch irgendwie erleben? Und sich von diesem Text anspornen zu lassen, selbst wenn man da noch nicht ist, selbst wenn man sagen kann, boah, das fällt mir schwer, mit vollem Herzen mitzugehen, aber ich will da hinkommen. Ich will das erleben, was er erlebt hat, um das sagen zu können. Jetzt kommt das Gemeine. Ich habe natürlich in der Predigt schon versucht, euch zumindest so ein bisschen mit in diese Richtung mitzunehmen. Ich will ja nicht, dass wir uns distanzieren von dem Text, sondern uns ihm annähern. Zum Beispiel, indem wir versucht haben, so ein bisschen David nachzuführen. Aber am Ende ist es, wenn dein Herz nicht sofort mitmacht, auch immer eine Kopfentscheidung. Will ich mich darauf einlassen? Will ich sagen, okay, ich will damit gehen. Ich will mir das nochmal vor Augen führen. Mit dem vorherigen Bild gesprochen, wir springen vielleicht nicht einfach so auf den fahrenden Zug auf. Aber es geht darum, ob wir bereit sind, danach zu suchen, wo wir eigentlich auf diesen Zug aufsteigen können. Wo wir den Bahnhof finden, damit wir da ankommen, wo wir mal sein wollen. Und dann suchen wir diese Verbindung zwischen uns und diesem Gebet. Man kann sich zum Beispiel erinnern, okay, David, der war jetzt wirklich auch in der Situation, wo sein Leben auf dem Spiel stand, in Gefahr stand. Das erleben wir jetzt nicht so typischerweise. Und dann kann man überlegen, okay, was steht denn in meinem Leben irgendwie Gefahr oder auf der Kippe? Was ist da etwas, wo Gnade besser als Leben oder etwas anderes sein kann? Ist Gottes Liebe besser als die Anerkennung am Arbeitsplatz? Ist Gottes Liebe für mich besser als eine heile Familie? Ist Gottes Liebe für mich wertvoller als Partnerschaft, als Besitz, als und so weiter? Leben steht bei uns nicht in Gefahr, aber vielleicht sind es andere Sachen, die gerade irgendwie auf der Kippe stehen. Ist dann Gottes Liebe uns mehr wert? Und sofort merken wir, der Text kommt so ein Stück näher an unser Herz. Und möglicherweise springt dein Herz ja jetzt trotzdem nicht auf und sagt, yes, Gottes Liebe ist besser als was auch immer ihr da einsetzen wollt. Aber du lässt dich ein Stück mehr herausfordern. Nimmst die Distanz zu diesem 3000 Jahre alten Text raus. Ich lese diesen Psalm noch einmal. Und ihr könnt euch innerlich überlegen, hänge ich mich jetzt dran, lasse ich mich faszinieren oder schüttle ich mit dem Kopf? Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren, erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen und so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager und über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Der Anteil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Im letzten Schritt der Predigt wollen wir noch ein bisschen überlegen, wie kann man jetzt diese Reaktion, Faszination, die Nähe suchen, sich anspornen lassen, wie können wir das noch ein bisschen füttern? Wie kommen wir da eigentlich hin, dass uns das mehr fasziniert und wir das so unterfüttern können? Du bist also bei der inneren Haltung angekommen. Ja, ich möchte das sagen können. Das, was David hier sagt, das möchte ich auch sagen können. Und ich möchte es nicht einfach runterplappern oder mitlesen können, sondern ich möchte es meinen können. Und dann stellt sich ja die Frage, wie kommt man dahin? Das Tolle ist, ob David das wusste oder nicht, er gibt uns im Psalm mehrere Tipps, Anwendungsschritte, wie auch immer, hin zu dieser Sehnsucht, hin zu dieser Begeisterung zu Gott. Und zwar finden wir drei Anwendungen oder Schritte hin dahin, plus eine Bonusanwendung. Die Anwendungen sind Anbetung, Gottes Wirken suchen und erinnern. Anbetung zieht sich durch diesen Psalm durch. Immer wieder dieses Hände heben, ich werde jubeln, ich gehe in sein Heiligtum, da wo der Gottesdienst stattgefunden hat. Anbetung sprudelt in diesem Vers rüber. In Vers 5 steht, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Er spricht von jubelnden Lippen und so weiter. Also für den ersten Schritt, auch wenn Anbetung nicht nur Gottesdienst und nicht nur Musik ist, seid ihr aber schon mal an einer guten Stelle angekommen. Und vielleicht ist der ein oder andere ja auch heute Abend noch dabei und kann dort auch weiter diesem Anwendungsschritt folgen, hin zur Faszination. Die zweite Anwendung ist Gottes Wirken suchen. Dieser Tipp ist vielleicht nicht sofort offensichtlich, aber wenn wir Vers 3 lesen, dann steht da, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Das, was David hier ausdrückt, dieses Gottes Macht und Herrlichkeit sehen will, das zeigt, David erwartet, dass hier etwas passiert. Er erwartet, dass er irgendwas Sichtbares, etwas Spürbares, etwas Wahrnehmbares von Gottes Wirken erleben wird. Und ob das eine Vision ist, ob das ein Wort von Gott ist, ob das eine Heilung ist, ob das irgendwas anderes ist, David erwartet, dass er Gott nicht nur irgendwie Vertrauen lehrt, sondern dass er Gottes Wirken erlebt. Danach sucht er. Deswegen geht er in das Heiligtum, geht er zum Gottesdienst, um danach zu suchen. Also wenn jemand das nächste Mal von Schmerzen erzählt, vielleicht doch anbieten, für Heilung zu beten und sich weiter auszustrecken nach dieser Faszination hin zu: Deine Liebe ist besser als das Leben. Auch diese zweite Anwendung befeuert unsere Sehnsucht. Der dritte Tipp kommt in Vers 7. Da schreibt David: Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager und über dich nachdenke in den Nachtwachen. Über Gott nachdenken. Darüber hat Matthias letzte Woche schon mehr geredet, deswegen halte ich es kurz. Er hat über die Worte murmeln und so weiter, Gott sich zu vergegenwärtigen, Psalmen zu sprechen, um das irgendwie ja, für sich so vor Augen zu führen. Aber es gehört auch dazu, sich daran zu erinnern, ey, was hat Gott eigentlich schon Gutes in meinem Leben getan? Manchmal tut Gott echt tolle Sachen und es braucht 3 Wochen und wir haben es vergessen. Und das ist ja verrückt. Also und David hat irgendwie in dieser Situation in der Wüste sich erinnern können an das, was Gott getan hat und wusste, ey, Gottes Liebe ist alles, was ich brauche. Also sich erinnern. Wir füttern unsere Faszination mit Anbetung, mit Ausstrecken nach Gottes Wirken und dem Nachdenken über ihn. Aber es gibt ja noch den Bonus. Und diesen führt David nicht direkt an, aber es zeigt etwas aus der Situation, in der er steckt. David ist in der Wüste und er spricht über Hunger und Durst. Ich glaube, es sind auch 2 Elemente, die uns helfen können, diese Faszination anzustecken. Hunger und Durst können wir selbst wählen, wenn wir fasten und uns selbst bewusst machen, diesen Mangel zu erleben. Und in diesem Mangel zu fragen, okay, was hat Gott eigentlich, was besser ist als gutes Essen und gutes Trinken? Oder den Mangel an Leuten. In die Wüste gehen, da wo es einsam ist, da wo man alleine ist. Das war damals so das Ding, Wüste ist da, wo es abgeschieden ist, wo niemand wohnt. Und auch das ist ja ein Prinzip im Gebet, die Ruhe, die Stille, das Alleinsein zu suchen, um alleine vor Gott zu treten. Also gibt uns Davids Situation noch Fasten und also den Mangel an Essen und Einsamkeit, den Mangel an quasi ja, Beschäftigung, Leuten und so weiter, Entertainment. Ab heute Abend beginnt unsere 3-wöchige Gebetszeit. Und ihr müsst nicht alle 5 Anwendungen jetzt nehmen und sagen, die plane ich am Dienstag, die plane ich am Mittwoch und so weiter. Sondern wenn ihr euch 1 von diesen Sachen nehmt, Anbetung, nach Gottes Wirken ausstrecken, danach wirklich suchen, sich an ihn erinnern, Einsamkeit suchen oder mal Fasten auszuprobieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann macht ihr 1 Schritt zu auf diese Faszination, zu diesem Text, zu diesem Wort, Gottes Liebe ist besser als Leben. 1 Schritt zu, um das irgendwann mit voller Inbrunst sagen zu können. Aber 21 Tage Gebet und Fasten hängen nicht an den Programmpunkten, sondern das oder das, was hier auch stattfindet, sondern es hängt daran, mit welcher Herzenshaltung wollt ihr in diese 3 Wochen gehen. Seid ihr mit dabei, wenn wir beten und fasten? Wollen wir gemeinsam vor Gott treten? Ob das hier, wenn wir uns versammeln, ist oder in dem Wissen, dass morgens wir alle extra nochmal beten, für vielleicht auch die gleichen Anliegen, wie sie im Heft sind. Wir wollen Gott suchen. Du entscheidest. Distanz oder Nähe zu Davids Worten? Und damit auch Distanz und Nähe zu dem, was Gott vielleicht für dich bereithält. Zu dem, wie Gott David begegnet ist, wie er ihn sehen kann. Und das Ganze machen wir nicht einfach so, sondern weil seine Liebe tatsächlich besser ist als Leben. Und das will ich erfahren. Ich will erfahren, dass Gottes Liebe besser als Leben ist. Ich will das nicht nur lesen. Ich lese ein letztes Mal Psalm 63. Die Band kann schon nach vorne kommen. Und wir starten dann von diesem Psalm aus in die Anbetung Gottes. Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade, deine Liebe ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager und über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, der Anteil der Schankale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.